NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Christian Berkel liest die vorletzte von 10 Folgen aus dem Roman In einem Zug von Daniel Glattauer. 4 Stunden lang haben Eduard Brünnhofer und Katrin Meyer über sein Leben als berühmter Autor von Liebesromanen und die Liebe an sich und die Vor- und Nachteile von langjährigen oder kurzen Beziehungen gesprochen. Dabei wurden einige Fläschchen mit alkoholischen Getränken aus dem Wortrestaurant geleert und die Zungen lösen sich. Kurz vor der Station Rosenheim ist dann die Zeit der Geständnisse gekommen. Eduard Brünnhofer offenbart, dass er ausgeschrieben ist. Seit Jahren schon schreibt er nicht mehr. Der Roman, den er mit seinem Münchner Verlag vereinbart hat, ist längst überfällig. Aber den Vorschuss über 100.000 Euro hat Brünnhofer in die Renovierung seines Hauses gesteckt. Und das Sachbuch über Alkohol, das er gern schreiben würde, hat der Verlag mehrmals abgelehnt. Er besteht auf dem Roman.
Ach ja, der Roman. Er hätte im vergangenen Frühjahr erscheinen sollen. Aber leider ist mir etwas dazwischen gekommen, nämlich die Erkenntnis, dass ich keinen Liebesroman mehr schreiben kann. Stimmt nicht ganz. Ich habe insgesamt wahrscheinlich sogar mehr als 300 Seiten geschrieben. Aber immer nur die ersten 20 Seiten. In ständig neuen Anläufen. Okay, zuletzt waren es nur noch je 5 bis 10 Seiten. Die haben mir genügt, um zu bemerken, dass es nicht mehr funktioniert. Es ergibt nämlich wenig Sinn, an einem Buch weiterzuschreiben, bei dem einem als Schreiber bereits nach dem ersten Kapitel das Gesicht einschläft, vom Rest des Körpers will ich gar nicht reden und vom Geist erst recht nicht. Es waren also nur Fragmente, schlechte Anfänge von Geschichten, mit denen ich nichts zu tun haben wollte, in denen ich mich nicht fand. Ich bin aus diesem Alter herausgewachsen. Ich will mich in keine Liebenden mehr hineinfühlen, die meine Kinder sein könnten. Ich will aber auch nicht über heiße Liebe im 7. Frühling schreiben, nicht über flammende Begierden unter Rentnern und Altersteilzeitbeschäftigten, nicht über Schmetterlingspräparate im Bauch, kurzum nicht über das sogenannte späte Glück, wie es mir meine Verlegerin Mal für Mal händeringend ans Herz zu legen versucht. Nein, liebe Verlagschefin, liebe Frau Weber, liebe Evelyn, es gibt kein frühes Glück und es gibt auch kein spätes Glück. Es gibt Glück, es gibt Unglück und es gibt manchmal auch Glück im Unglück. Das ist alles, und zwar vom ersten bis zum letzten Tag des Lebens. Aber Edi, kaum einer schreibt so voll von Leidenschaft wie du, behauptet sie. Der Begriff von Leidenschaft, liebe Evelyn, maßlos überschätzt. Ich leide lieber unter Rückenschmerzen als unter Liebesfantasien und unerfüllbaren Wünschen erfundener Romanfiguren. Die Art von Liebe, wie ich sie früher beschrieben habe, ist für mich gegessen. Die Liebe, die ich lebe, ist anderer Natur. Es ist meine private Liebe, die gehört mir. Die verträgt sich nicht mit den Illusionen und Sehnsüchten eines ewig nach Gefühlsräuschen heischenden Leserpublikums. Ich liebe Gina, wenn ich sehe, mit welcher Hingabe sie unsere Fensterauslagen dekoriert. Ich liebe Tanja, wenn ich beobachte, wie sie ihre Alpakas streichelt und ihnen ihre Geheimnisse zuflüstert. Das ist meine Leidenschaft. Das ist meine Liebe. Die lebt in meinem Alltag. Die findet keinen Platz in einem Buch. Da bin ich anderer Meinung, sagt Katrin. Worin? Dass deine Liebe keinen Platz in einem Buch finden sollte. Wie meinst du das? Frage ich. Ich würde gerne davon lesen. Wovon? Von deiner Liebe. Tatsächlich? Ja, das wäre das Buch von dir, das mich mit Abstand am meisten interessieren würde. Geht aber leider nicht. Warum nicht? Weil das erstens meine ganz persönliche Geschichte ist. Eben deshalb. Und zweitens, weil du wahrscheinlich die Einzige bist. Worin bin ich die Einzige, die sich dafür interessiert? Das glaube ich nicht, sagt sie. Und drittens, ja? Drittens, zu spät. Zu spät wofür? Zu spät für München. Was heißt das? Das heißt, mein Roman, für den ich den Vorschuss schon kassiert bzw. bereits ausgegeben respektive der Bank in den Rachen geschoben habe, wurde aus oben genannten Gründen leider auf Eis gelegt. Der Verlag hat mir eine Gnadenfrist bis Jänner gewährt. Jänner nächsten Jahres? Fragt Katrin. Nein, Jänner diesen Jahres, also Jänner vor 3 Monaten. Das war die erste Gnadenfrist. Ein Autor wie ich, der dem Verlag schon Millionenumsätze beschert hat, erhält zum Glück noch eine zweite Gnadenfrist. Unglück im Glück. Die zweite Gnadenfrist läuft Mitte Mai ab. Das ist in 5 Wochen, genauer gesagt in 4 Wochen und 3 Tagen. Das ist der endgültige Abgabetermin. Und zwar nicht nur der endgültige, sondern der letztmögliche. Und was bedeutet das? Dass mein Manuskript bis dahin fertig sein muss. Katrin lächelt. Lächeln 6. Zur Erinnerung, sie beobachtet ein Kaninchen, das gerade eine Karotte frisst. Welches Manuskript? Das Manuskript für mein neues Buch. Und wo ist es? Das werden Sie mich in wenigen Stunden in München auch fragen. Und was wirst du antworten? Dass es genau 2 Möglichkeiten von Büchern gibt, für die ich in 4,5 Wochen ein fertiges Manuskript vorlegen kann. Ich erinnere Sie an mein Alkoholsachbuch und erzähle von meinem heiter-satirischen, nein, komödiantisch vergnüglichen Stationsführer quer durch das deutschsprachige Europa. Sie verdreht ein bisschen die Augen und nickt ähnlich begeisterungsresistent mit dem Kopf, wie ich es mir auch von der Münchner Verlagsgesellschaft demnächst wieder erwarte. Aber wollten die nicht einen Liebesroman von dir? Steht das nicht so in deinem Vertrag? Eigentlich schon. Ist das üblich, dass man dann einfach irgendwas anderes abliefern kann? Nein, das ist unüblich. Aber du bist eben Eduard Brünhofer und da nehmen sie alles. Der erste Teil stimmt, der zweite leider nicht. Ich will ehrlich sein und verrate ihr, dass sie mir für beide Projekte bereits mehrmals grellrotes Licht ins Auge geleuchtet haben und dass ich heute Abend einiges an Überzeugungsarbeit werde leisten müssen, um vielleicht doch noch einen Durchbruch zu erzielen. Und wenn sie es wieder ablehnen, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Aber wer kann dir dann helfen? Wie meinst du das? Ich meine, was passiert dann mit dem Geld? Mit welchem Geld? Mit deinem Vorschuss? Ach so, mit dem. Naja, den werde ich wohl zurückzahlen müssen. Wie, wenn er schon ausgegeben ist? Da werde ich mit der Bank reden. Oh je, das klingt nicht gut, findet sie. Wieso? Das sind doch auch nur Menschen. Eben. Kurze Pause. Sie schaut ziemlich betreten rein. Ich habe das Gefühl, sie macht sich gerade mehr Sorgen um meine Sorgen als ich, so dass für mich kaum noch welche übrig bleiben. Mir selbst geht es nämlich erstaunlich gut. Ich fühle mich richtig erleichtert. Es war wie die Generalprobe für München. Und dass du ihnen doch noch schnell etwas über die Liebe schreibst? Doch noch? Schnell? Über die Liebe? Das passt bei mir leider vorne und hinten nicht zusammen. Und wenn du es trotzdem probierst? Lieb von dir, Katrin. Wirklich lieb. Aber keine Chance. Wieso? Da ist der Zug bereits abgefahren. München Ost. Ohne Gurt und Seil löst du in einer sicheren Absprunghöhe knifflige Bewegungsprobleme in der Vertikalen. Dabei trainierst du nicht nur deinen ganzen Körper, sondern auch dein Köpfchen. Bouldern ist eine sehr kommunikative Sportart und macht einfach unglaublich viel Spaß. Weil mich Katrin gerade gefragt hat, wie ich mir meinen essayistischen Bahnstationsführer vorstelle. So ähnlich. In den zitierten Notizen beziehe ich mich auf die Station München Ost, wo wir noch ein letztes Mal Halt machen, bevor es in einem Zug an die Zieleinfahrt München Downtown geht. Also, wie bin ich vorgegangen? Zuerst habe ich mir überlegt, ob mir zu München Ost spontan etwas Nennenswertes einfällt. Erwartungsgemäß leider nein. In einem zweiten Schritt habe ich nachgeschaut, was dem Internet zu München Ost einfällt. Unumstrittene Nummer 1, der Ostbahnhof. Das überrascht wenig. Aber nun die Sensation. Platz 2 geht an die oben zitierte Boulderwelt. Die muss von immenser ideeller Bedeutung für die Region sein, suggeriert das Netz. Und was das Netz einmal suggeriert, ist praktisch nicht mehr von der Hand zu weisen. Mein Beitrag dazu, ich stelle mich fern jeder Boshaftigkeit einer Satire ganz in den Dienst der fantastischen Boulderworld mit ihren Kniffligkeiten, um vertikal die Köpfchen meiner Leserschaft zu trainieren. So, Wir haben unsere halbgefüllten Sektbecher bereits in der Hand und prosten uns zu. Angenommen, Sie genehmigen dir diesen Stationsführer, sagt sie. Aha. Sie probiert es also mit surrealem Zweckoptimismus. Ja, sage ich. Hättest du wirklich eine Freude damit? Ja, klar. Warum fragst du? Weil ich es mir nicht vorstellen kann. Was kannst du dir nicht vorstellen? Sie holt tief Luft. Eduard, ganz ehrlich. Oh je. Ja? Das bist doch nicht du. Was bin nicht ich? Dieses Buch. Warum nicht? Ich beharre auf dem Standpunkt, dass man als Autor jedes Buch ist, das man schreibt. Egal ob Biografie, Autofiktion oder Leichenzerstückelungsthriller. Oder mein vergleichsweise harmloser Stationsführer. Man ist als Autor entweder jedes seiner Bücher oder keines, absolut unabhängig davon, welches. Also, warum willst du es schreiben? Bohrt sie. Ehrlich? Frage ich. Ja, ehrlich. Weil mir nichts Besseres einfällt. Ich führe aus. Mir ist auch in den letzten 13 Jahren nichts Besseres eingefallen, aber da musste ich nichts produzieren. Jetzt ist es soweit. Ich habe zu liefern. Ich will meinen Vorschuss retten. Es geht um unser Haus, es geht um Ginas Paradies, es geht um Tanjas Alpakas, es geht um puren Luxus. Da hört sich der Spaß auf. Da endet die unermessliche Freiheit des Schriftstellers außer Dienst. Dieses Buch kann ich in 4 Wochen schaffen. Das ist der einzige Grund, warum ich es tun würde. Der Konjunktiv deshalb, weil München da leider noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat. Und an dein Publikum denkst du dabei gar nicht? Nein, ich nicht mehr. Das macht ohnehin der Verlag. Aber können wir jetzt bitte von etwas anderem reden? Das habe ich eher so nebenher gesagt und einen kräftigen Schluck Sekt dazu genommen, der mir gerade vertikal in den Kopf klettert. Ich sage also, können wir bitte von etwas anderem reden? Ich wollte erst gar nicht auf Ihre Antwort warten, sondern einfach von etwas anderem reden. Aber plötzlich passiert etwas. Katrin erwidert nämlich mit einer schulmeisterlichen Strenge, die in keines meiner Bilder von ihr passt und völlig aus dem Zusammenhang unserer 4-stündigen, herzerfrischenden, bordeauxreichen Zufallsbegegnung plus Sektabgang gerissen ist. Nein, Eduard, ich glaube, das können wir nicht. Und dazu verwendet sie ein ziemlich spaßloses Lächeln, das ich bisher noch nicht an ihr gesehen habe. Diese Frau ist zu einer Tat bereit. Und diese Tat hat eindeutig etwas mit mir zu tun, so wie sie mich fixiert. Da drängt sich für mich natürlich die alles entscheidende Frage auf: Was ist los mit dir? Eduard, erwidert sie. Ich werte das als eher rudimentären Antwortversuch. Ja, sie seufzt tief. Ich muss dir etwas gestehen. Mir? Blöde Rückfrage, wem sonst? Der Schaffner wird es wohl nicht sein und der Italiener ist längst ausgestiegen. Mein erster Verdacht, sie hat doch schon ein Buch von mir gelesen und findet es scheiße. Ja, ich muss dir sogar jede Menge gestehen. Jede Menge? Vielleicht hat sie bereits jede Menge Bücher von mir gelesen und findet sie allesamt scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Danach beginnt sie herumzustottern, was für ein außergewöhnlich netter, sympathischer Mann ich sei, wie sehr sie meine Ruhe und Besonnenheit zu schätzen gelernt habe, wie angenehm wir es miteinander gehabt hätten, wie wohltuend unsere Gespräche gewesen seien. Also ganz in die Richtung, sie möchte diese Zugfahrt niemals missen, sie wird sich ewig daran erinnern, sie wird sogar ihren Kindern einmal davon erzählen, sollte sie sich doch noch entschließen, welche zu bekommen. Ja, das wäre sogar ein stichhaltiges Argument dafür, Kinder zu bekommen, damit sie ihn später einmal von unserer Zugfahrt würde erzählen können. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber das ist in etwa der Grundtenor ihrer feierlichen Ansprache. Nenne man es Schwärmerei. Nenne man es Lobhudelei, nenne man es Komplimentverteilungsmanie. Und dann gleich noch ein kräftiger Fallrückzieher bezüglich ihres so dramatisch angekündigten Geständnisses. Vielleicht sollte sie es doch dabei belassen, nichts zu sagen, meint sie. Vielleicht sollte sie einfach ihren Mund halten, bietet sie mir an. Ihr Vorschlag, Wir trinken hier ganz gemütlich aus, verabschieden uns und jeder geht seiner Wege. So hatte ich es mir ursprünglich übrigens auch vorgestellt. Aber plötzlich soll ich so eine Art Machtwort sprechen. Eduard, wenn du jetzt sagst, mein Geheimnis soll mein Geheimnis bleiben, dann bleibt es mein Geheimnis und du wirst nie etwas davon erfahren. Komm, sag schon, einfach raus damit. So schrecklich wird es ja nicht sein, sporn ich sie an. Bist du sicher? Nein, aber das macht ja den Nervenkitzel aus. Deshalb sage ich natürlich ja. Also gut. Ja, ich höre. Ich habe von Anfang an gewusst, dass du Eduard Brünhofer bist. Aha. Ich lasse es kurz auf mich wirken und frage dann zur Sicherheit nach. Das hast du gewusst? Ja. Okay. Sie hat es gewusst. Gut. Es hätte schlimmer kommen können. Somit bin ich in meiner ersten Einschätzung ihres allerersten Blickes übrigens völlig richtig gelegen. Aber rätselhaft bleibt so manches trotzdem. Einiges passt hier nicht zusammen. Das heißt, ich habe dich gar nicht an deinen Englischlehrer erinnert? Doch, das auch, ein bisschen. Aber du hast gleich gewusst, wer ich bin? Ja. Warum dann zuerst der Englischlehrer? Ich wollte sehen, wie du darauf reagierst. Worauf? Wenn dich jemand nicht erkennt. Wie habe ich darauf reagiert? Ich finde, ich habe gut darauf reagiert. Machst du öfter solche Spielchen? Nur bei dir. Warum? Das will ich dir ja gerade erklären. Dann erklär es mir. Tut sie aber nicht. Sie greift stattdessen zur Wasserflasche, zieht kräftig daran, behält die Portion lange im Mund, spült herum. Wird sie auch noch gurgeln? Nein, sie schluckt endlich runter. Du hast mich also gleich erkannt, sage ich, um Tempo in ihre schleppenden Ausführungen zu bringen. Ja, das war auch nicht so schwer. Lächeln zwei, halb ironisch. Ein paar Sekunden erfreue ich mich an meiner scheinbar ungebrochenen Prominenz trotz chronischen Schattendaseins. Doch dann kommt die niederschmetternde Anfügung. Ich wusste nämlich, dass du in diesem Zug sitzen wirst. Also? Das wusstest du? Ja. Woher? Von... Sie zögert. Ja? Von jemandem. Sie zaudert. Von wem? Sie hält inne, nimmt Anlauf und sagt... Von Richard.
Richard?
Ja. Von deinem Lover? Er ist nicht mein Lover. Er ist ein Freund, mit dem ich gelegentlich Sex habe. Genau so, wie ich es dir erzählt habe. Das stimmt alles, jedes Wort, ehrlich. Ich schwöre. Ich brauche jetzt einen kräftigen Schluck. Nein, nicht Wasser. Wieso weiß dein Richard, in welchem Zug ich bin? Was hat dieser Richard mit mir zu tun? Das ist ein bisschen kompliziert. Wer ist Richard? Ich habe es, und dazu stehe ich, in der Bedeutung von Who the hell is oder sogar Who the fuck is Richard gesagt, auch in der entsprechenden Lautstärke. Denn langsam wittere ich, meine Hinterbeine kribbelnd hinauf und meinen Rücken kriechend hinunter, so etwas wie organisierte Verarschung seitens meines Gegenübers. Noch einmal probiert sie es mit ihrer Hinhaltetaktik. Sie erklärt mir, dass ihr anschließendes, umfassendes und reumütiges Geständnis aus zwei Teilen bestehen werde. Vor allem Teil 1 sei ihr äußerst unangenehm. Teil 2 berge aber etwas Hoffnungsvolles in sich. Wenn ich Teil 1 einmal überstanden hätte, dann würden sich mit Teil 2 plötzlich ganz neue Perspektiven für mich eröffnen. Ich unterbreche sie ja nur ungern, wenn sie sich so sehr bemüht, mit gewählten Worten etwas Bestimmtes nicht zu sagen, nämlich das Wesentliche. Aber langsam würde ich schon ganz gerne wissen. Nein, ich würde es ganz gerne schnell wissen. Kurzum, ich will es sofort wissen, auf der Stelle, und zwar jetzt. Katrin, was wird da gespielt? Ich sage es dir, aber du wirst mich hassen. Das nehme ich gern in Kauf. In der Zwischenzeit hat sich der Zug von München Ost, wo er vermutlich auf Anschlusszüge gewartet hat, in Richtung München Hauptbahnhof in Bewegung gesetzt. Uns bleibt also nicht mehr viel Zeit. Katrin hat den Ernst meiner Lage bzw. meiner Laune erkannt und spricht nun beinahe flüssig und in aufklärerischer Absicht. Ich fasse zusammen. Richard ist der Schwager von Günther. Wer ist Günther? Günther Friedfelder. Den Namen kenne ich, ja. Ich kenne sogar den Menschen hinter dem Namen, und zwar seit vielen Jahren. Günther Friedfelder ist mein Lektor. Er ist die rechte Hand, oder sagen wir die linke Hand, weil er eher linkisch veranlagt ist, meiner Verlegerin Evelyn Weber. Da Evelyn wusste, dass ich in diesem Zug sitzen würde, erfuhr es auch Günther. Günther leitete es an seinen Schwager Richard weiter. Der erzählte es brühwarm Katrin, möglicherweise zwischen Bett und Badewanne. Vielleicht noch eine Anmerkung zu Amelie. Das ist die Verlagspraktikantin. Sie hat meinen Sitzplatz im Zug reserviert. Sie hat dem Lektor die Reservierungsnummer weitergeleitet. Der hat die Information an seinen Schwager weitergegeben. Der Schwager hat seine außereheliche Liebschaft Katrin davon in Kenntnis gesetzt. Wir ahnen, wo ungefähr. Und Katrin hat sich den Sitzplatz gegenüber von mir ausgesucht und so getan, als würde sie mich nicht kennen. Ein feiger Hinterhalt einer feinen Gesellschaft. Und wozu das Ganze? Ich wollte dich kennenlernen, sagt sie. Warum? Ich wollte es einfach. Hast du mich jetzt dafür? Dafür nicht. Aber für dein Lügengebäude. Was soll das? Wie komme ich mir denn jetzt vor? Ich bereite vor dir mein halbes Seelenleben aus. Ich beantworte sämtliche deiner seltsamen Fragen. Ich vertraue dir meine persönlichsten Dinge an und du spielst mir die ganze Zeit etwas vor? Entschuldige, sagt sie. Den Augenaufschlag kenne ich von Tanja. Was soll ich entschuldigen? Was willst du eigentlich? Was interessiert dich so an mir? Alles, sagt sie. Obwohl ihr zur perfekten Stalkerin zumindest der obsessiv irre Blick, der Drang zur Besessenheit fehlt. Aber wieso? Du hast ja nicht mal meine Bücher gelesen. Doch, sagt sie. Kaum hörbar, aber umso eindringlicher. Du hast meine Bücher gelesen? Also, ich habe einige deiner Bücher quer gelesen. Quer gelesen, wiederhole ich erschüttert. Ein furchtbarer Ausdruck. Der Inbegriff der Leselustlosigkeit. Ein Todesurteil für jedes Buch. Querlesen. Das machen Literaturkritiker in diebischer Vorfreude auf ihren saftigen Verriss a priori geringgeschätzter Werke geringgeschätzter Autoren. Denn Querlesen bedeutet, seine im Halbschlaf befindlichen Augen im Schleudergang über die Seiten eines zu Tode langweilenden Textes jagen, um nachher drei abfällige Worte über den Inhalt verlieren zu können. Meine Achtung vor Katrin sinkt dementsprechend minütlich. Und da hilft nicht einmal ihr schuldbewusster, um Nachsicht winselnder Dackelblick von ganz unten zu mir hinauf. Jetzt ist sie sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht, schenkt mir erstens Sekt nach und sagt zweitens, du schreibst wunderbare Bücher. Ehrlich. Das Wort ehrlich aus ihrem Mund hat für mich freilich bereits satirischen Charakter. Weder lustig noch ernst, eher lachhaft. Ich überlege, ihr wieder das Du-Wort zu entziehen und auf Frau Meier umzusteigen, sofern das überhaupt ihr echter Name ist. Jedenfalls ist mir diese Frau innerhalb kürzester Zeit fremd geworden. Fremd und hochgradig suspekt. Eduard, ich weiß, ich habe dich ganz ordentlich angeschwindelt. Aber ich habe es nicht grundlos getan. Es gibt einen tieferen Sinn, sagt sie. Dann nenn mir den Grund oder den tieferen Sinn oder von mir aus auch einen seichteren Sinn oder Grund, aber nenn ihn mir endlich. Das war ein Befehl und um ihm nachzukommen, vollzieht sie jetzt eine auf den ersten Blick eher eigenwillige Handlung. Sie greift zu ihrer am Sitz lehnenden Riesenhandtasche hinüber, öffnet den Zipverschluss des mir zugewandten äußeren Seitenfachs, wo Gina normalerweise ihr kleines Kosmetiktäschchen unterbringt. Sie aber zieht ein silbergraues, metallenes Ding heraus und drückt es mir wortlos in die Hand. Was ist das? Frage ich. Es gehört dir. Ich schenke es dir. Von mir fremd gewordenen Personen nehme ich ungern undefinierbare Geschenke an. Was ist das? Wiederhole ich. Ich könnte es mir natürlich anschauen. Dann wüsste ich es vermutlich gleich. Aber dazu fühle ich mich nicht verpflichtet. Sie soll es sagen. Es ist ihr Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Also, was ist das? Ein Aufnahmegerät? Frage ich. Ja. Es gehört dir. Warum? Weil die Aufnahme jetzt dir gehört, sagt sie. Welche Aufnahme? Die Aufnahme unserer Reise. Wie bitte? Die Aufnahme unseres Gesprächs während unserer Reise. Sie drückt mir mein Glas Sekt in die freie Hand für mein mentales Gleichgewicht. Du hast... Ja. Ich habe... Du hast unser Gespräch aufgezeichnet? Ja. Was davon? Alles. Was alles? Alles. Unsere gesamte ungefähr vierstündige Unterhaltung. Die hast du aufgenommen? Ja. Bist du wahnsinnig? Nein, im Gegenteil. Ich bin sogar sehr klar bei Sinnen. Sie kann wieder lächeln, Variante 5, gerümpfte Nase, Schulmädchenstreich. Im Ton ist sie zu ihrer alten Saloppheit zurückgekehrt. Es dürfte gerade eine riesige Last von ihr abgefallen sein oder hinübergekippt, nämlich direkt auf mich. Warum tust du das? Frage ich. Das war eine spontane oder auch weniger spontane, das war eine Idee von mir. Was für eine Idee? Was bezweckst du damit? Ich? Gar nichts. Ich sage ja, die Aufnahme gehört dir. Du kannst damit machen, was du willst. Du kannst das Gerät zum Fenster hinauswerfen oder in den nächsten Müllbehälter stecken. Du kannst es aber auch für dich behalten, als Dokument, als Erinnerung an unsere Zugfahrt. Dass ich mich an diese Zugfahrt erinnern wollen werde, halte ich derzeit für eher unwahrscheinlich. Oder, das hat sie natürlich gleich so betont, dass ich automatisch zur Rückfrage gezwungen bin, oder was? Da gäbe es noch eine Möglichkeit. Sie lächelt erneut. Ich orte markante Elemente ihres Lächelns, Variante 1. Aber diesmal irrt sie. Was auch immer es ist, was sie will, von mir kriegt sie es nicht. Was für eine Möglichkeit? Die Möglichkeit, dass ich dir einen Vorschlag mache. Das wäre an sich denkmöglich, möglicherweise werde ich aber darauf verzichten. Bei dieser Frau lauert hinter jedem Vorschlag ein Rückschlag. Also gehe ich lieber vorsichtig vor und frage, was spricht dafür, dass ich mir deinen Vorschlag anhöre? Dass ich dir damit helfen könnte. Vorausgesetzt, du willst dir helfen lassen. Willst du dir helfen lassen? Von dir? Ja. Bauchgefühl? Eher nein. Helfen wobei? Frage ich. Dein Problem zu lösen. Welches Problem? Habe ich ein Problem? Dein Münchner Problem. Okay, mein Luxusproblem. Wie willst du mir dabei helfen? Da müsste ich etwas länger ausholen, sagt sie. Schlechter Zeitpunkt. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir München Hauptbahnhof. Darf ich dich draußen auf ein Getränk einladen oder hast du es eilig? Fragt Katrin Meyer. Da muss ich nachdenken. Ladies and Gentlemen, we soon arrive München Hauptbahnhof.
Christian Berkel mit der 9. Folge aus dem Roman In einem Zug von Daniel Glattauer. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen. Das ungekürzte Hörbuch erhalten Sie als Download bei Dumont Audiobook und als MP3-CD bei der Audio Verlag. Diese Folge können Sie 7 Tage lang im Internet bei uns hören und in der NDR Kultur App. Morgen geht die Lesung dann zu Ende.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Vorwürfe von US-Präsident Trump zurückgewiesen. Man habe von der ersten Sekunde an versucht, den Krieg mit Russland zu beenden, sagte er, und bezog sich damit auf Aussagen Trumps, wonach die Ukraine schuld an dem Konflikt sei. Und der US-Präsident hat nachgelegt. Aus Washington, Nina Barth.
Nach seinem Post in sozialen Netzwerken hat US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj auch auf einer Veranstaltung am Abend in Miami einen Diktator ohne Wahlen genannt. Selenskyj bewege sich besser schnell, sonst habe er kein Land mehr. Nicht nur Demokraten sind entsetzt. Auch der republikanische Abgeordnete Bacon kritisierte Trump öffentlich. Was Trump gesagt habe, sei eine Schande. Viele Republikaner wüssten das, so Bacon auf CNN.
Die Gewerkschaft Verdi hat in ganz Deutschland Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind verschiedene Bereiche, für die momentan Tarif